Die Kunst ist zwar nicht das Brot, wohl aber der Wein des Lebens. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Ein wunderbares Zitat für diese Folge von Jean Paul und nein, nicht der Jean Paul mit Get Busy. Ich glaube, diesen Witz hatten wir schon mal, Max. Ne? Kann es sein, dass wir das Zitat schon mal verwendet haben?
Nein, aber wir sind alte Männer, die immer dieselben Witze machen, daran liegt's.
Ja, heute geht's um Mangas und wir haben deswegen Dominik Jell mal wieder zu Gast. Mittlerweile schon fast der dritte Moderator bei LOL, könnte man sagen.
Nee, das würde ich mir nicht zutrauen.
Was sagst du zu diesem Zitat und Mangas? Würdest du sagen, man kann das beides kombinieren?
Also zum einen sage ich zu dem Zitat, dass es definitiv nicht von mir sein kann, weil dafür klingt es zu klug. ja, würde ich mitgehen.
Es wäre aber schön, wenn die Kunst das Brot wäre, weil dann könnte man sich von der Kunst ernähren und könnte davon leben. Das ist doch eigentlich das Optimum.
Ja, eigentlich ja. Aber ist halt oft leider nicht so.
Ist für den Kunstschaffenden das dann eigentlich derselbe Wein? Weil man sagt ja, ein Dealer soll ja nie von seiner eigenen Ware genießen.
Oh, tricky. Ja. Ich glaube, je nachdem, wie arrogant du vielleicht bist.
Aber ihr habt gemerkt, es geht heute um Mangas. Wir machen eine locker flockige Manga-Runde. Wir feiern einfach raus. Maxi, wir sagen so, wie es ist. Diese Folge ist nur zum Feiern da. Und
wir haben auch kein Skript. Wir sprechen einfach über, was uns ins Hirn schießt.
Und über eine Sache, die müssen wir gleich zu Beginn sprechen. Dominik, du hast den Maestro persönlich getroffen. Junji Ito. Wie war das?
Ja, gruselig, aber nicht im Sinne von Gruselhorror sozusagen, sondern gruselig, weil man ist halt Fan. Also ich bin natürlich auch Fan und das schon sehr, sehr lang. Wir haben, glaube ich, in der ersten Folge, wo ich zu Gast sein durfte bei euch, haben wir relativ lang und ausführlich über Junji Ito gesprochen und bin wirklich Fanboy seit, was weiß ich, 14, 15 Jahren oder so und diesen Mann dann treffen zu dürfen, war aufregend. Und dann noch festzustellen, dass es einfach ein total bescheidener, netter, sympathischer Typ ist, hat es fast noch beschissener gemacht. So, man sagt ja immer, glaube ich, never meet your idols oder so. Ist, glaube ich, ein Spruch, oder? Ja. Und ich war echt aufgeregt, natürlich aus mehreren Gründen, aber auch, weil ich mir dachte, krass, man hatte so eine Illusion von diesem Menschen und von diesem Mann. Und es war total unkompliziert und super, super schön. Also war beeindruckend.
Würdest du ihn nochmal treffen wollen?
Klar. Das ist ja die Chance zu haben, sich mit so jemandem überhaupt zu unterhalten. Natürlich über eine Dolmetscherin und so. Aber trotzdem war es unglaublich. Also ich glaube, ich habe selten so viel Motivation aus Abenden mitgenommen wie da.
Das verstehe ich. Man kriegt ja im Internet auch so mit, dass er so einfach so, keine Ahnung, selbst wenn man Junji Ito nicht getroffen hat, was die wenigsten von uns haben, kriegt man mit, dass der einfach irgendwie ein nicer Dude ist. Und du kannst es jetzt verifizieren. Ich finde das voll stark. Und was ich auch stark finde, ich habe dieses Bild gesehen, wo ihr beide auf der Bühne saßt bei Carlsen. Ich muss sagen, ich war ein bisschen stolz. Also das fand ich schon, dieses Bild einfach, halt so eine Legende zu sehen und jemanden, mit dem wir schon gesprochen haben mehrmals, das war cool. Das war einfach, ja, hat mich irgendwie stolz gemacht.
Ja, aber da muss man auch, also freut mich natürlich total, aber man muss da auch ganz ehrlich sagen, was ich da auf der Bühne sollte, das weiß ich bis heute noch nicht, das kann mir auch keiner wirklich beantworten. So, ich hatte wirklich das Gefühl, Und vielleicht können es auch die einen oder anderen, die bei dem Panel waren, bestätigen. Ich habe so das Gefühl, dass Junji Ito so einen professionellen Input gegeben hat und das, um was es geht. Und ich war wie so der Hofnarr, der einfach irgendwie stellenweise blöde Sprüche gemacht hat und einfach irgendwie versucht hat, ein bisschen Lockerheit zu memen, obwohl es halt der wohl mit angespannteste Moment definitiv des Jahres war. So, das war crazy.
Wie viele Leute waren da?
Ich dachte am Anfang, ich bin, bin so schlecht im Schätzen. Also der Saal war voll, ein paar hundert, aber ob es jetzt 200 waren oder 300 oder keine Ahnung. Ich würde jetzt mal 200 sagen, 250 vielleicht. Ich bin echt schlecht im Schätzen.
Ist aber schon was, wenn du dann da sitzt und musst auch einen erzählen, da, ich glaube, da geht die Düse.
Ja, vor allem, man hatte mittlerweile ein bisschen Erfahrung, so. Ist ja nicht mein erstes Panel gewesen, aber natürlich das erste von dieser Magnitude sozusagen. Und, da zu sitzen und dann versuche ich immer mit der Einstieg, ich kriegst du davor ein Skript, so in so einem Fall, und dann liest du das durch und weißt ungefähr, welche Fragen kommen. Und da ich mein Hirn aber wirklich löchrig ist und wie die Junji Ito-Geschichte zum Beispiel mit den Löchern in der Haut, so ungefähr stelle ich mir mein Hirn vor, dass da einfach einige Synapsen nicht geschalten werden, weiß ich, dass ich mir nicht alle Fragen merken kann, aber die erste, die kriege ich noch hin. Und dann versuche ich mir die erste Frage zu merken und gleich meine Antwort dazu, sodass dann schon mal der Start einigermaßen gut gelingt. Hat aber diesmal nicht geklappt, weil ich zu nervös war. Und dann habe ich, glaube ich, in der Antwort 2 Minuten lang bin ich einfach nicht auf den Punkt gekommen. Also wisst ihr das, wenn man so sich immer wieder versucht, diesen Loop anzufangen und du willst auf den Punkt kommen, aber dieser Scheißpunkt, der kommt einfach nicht. So war's. Aber das war vielleicht auch ganz gut, weil danach war so wirklich die so eine Egal-Mentalität dann da, weil ich mir dachte, ja gut, schlimmer als dieser Einstieg kann es jetzt nicht werden. dann funktioniert es. Und das war dann ganz gut, ja.
Hast du ein Autogramm abgreifen können?
Boah, ich habe sogar eine Originalzeichnung von ihm auf so einem DIN A4-Papier. Ich habe nicht danach gefragt, das hatte ich mir nach dem Panel dann freiwillig gegeben, weil wir am Donnerstag, was weiß ich gar nicht mehr, ich glaube aber Freitag auch, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was Freitag war, das war so ein Blur der ganze Tag, und Samstag waren wir auf jeden Fall alle noch gemeinsam essen mit ihm, so ein kleinerer Kreis, genau, und da habe ich, nee, Freitag war ich nicht mit ihm essen, genau, da waren wir separat, aber Donnerstag und Freitag waren wir gemeinsam essen, ja.
Dann habe ich für die Junji Ito noch nicht kennen, das ist ein Horror-Manga-Zeichner, die kommen bei Carlsen raus, seine Bücher, beziehungsweise die deutschen Mangas kommen bei Carlsen raus, und ich habe hier mal eins vorbereitet, eine Kurzgeschichte im Bild, das wollte ich zeigen, und zwar sind das solche Sachen, die er zeichnet, und zwar heißt diese Geschichte Autopsina. Die erscheint in Fragments of Horror. Das habe ich im Urlaub gelesen. Das war jetzt nicht die Kurzgeschichte, das war eine andere. Die habe ich gelesen, dann konnte ich nicht schlafen. Deswegen halte ich die nicht für YouTube hier rein. Aber bei Autopsina geht es um ein junges Mädchen, das süchtig nach Autopsien ist. Und die macht dann alles auf, was geht. Und wie man sieht, machen die dann auf, nachdem sie finden. Und da hat sie Frösche und Fledermäuse und was weiß ich in sich drinnen.
Das ist absurd.
Ja, aber man muss scheinbar nicht verrückt sein, um solche Bücher zu schreiben, sondern wie ihr gehört habt, der Mann ist sehr bescheiden, sehr lieb. Ja. Genau.
Ich glaube, der, was ich am niedlichsten fand, also er hatte ja so 2 Tage vorher Geburtstag oder ich glaube sogar einen Tag vorher, bevor ich angekommen bin. Und dann kannst du natürlich nicht, für so einen Menschen kannst du natürlich nicht ohne Geschenk irgendwie aufkreuzen, und dann habe ich ihm so ein kleines Geschenk gemacht. Das war einfach so Katzenspielzeug, weil man weiß ja auch, dass er großer Katzenfan ist, und damit kenne ich mich zumindest aus, ja, mit Katzen und Katzenspielzeug. Und dann gebe ich ihm so das Ding. Und der hat sich so ehrlich gefreut einfach. Und du hast richtig gemerkt, dass er dann haben wir angefangen, so über Katzen ein bisschen zu sprechen. Und dann hat er über seine Katzen erzählt. Und du hast gemerkt, wie seine Augen leuchten, weißt du? Also der macht so absurde Geschichten und, ist so ein einfach ich kann es nicht anders beschreiben, ist einfach so ein wahnsinnig sympathischer, ehrlicher Typ irgendwie so. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig schön, ja.
Da geht mein Herz auf. Ich wollte jetzt tatsächlich noch was anderes aufgreifen, weil Dominik jetzt eben gesagt hat, so von wegen, er malt oder zeichnet die gruseligsten Geschichten und erzählt sie, und dann hast du halt solche Leute wie Hayao Miyazaki von Studio Ghibli, der im echten Leben so total irgendwie jetzt keine Frohnatur ist, sagen wir es mal so, und macht dann solche, in Anführungszeichen, Kinderfilme, wie absolut konträr diese beiden Künstler gehen.
Voll. Ja. Das ist total verrückt. Ich habe letztens auch, glaube ich, ein Meme gesehen, oder? Ich weiß nicht, wo das war. Auf Instagram oder so ging es irgendwie so rum, diese Vergleiche, dass der da wirklich nur so ein Gefühl, ich meine, Studio Ghibli sind es auch nicht rein positiv so, aber so grundsätzlich laufen jetzt nicht unter Horror, ja, so Horrorfilmen. Ja. Und er muss dann relativ, da habe ich jetzt keine Erfahrung mit natürlich, logischerweise, aber er muss ein relativ, glaube ich, kaputter oder zumindest sehr manischer Mensch sein, der sehr, glaube ich, in seinem Kopf und in seinen Unzufriedenheiten ein bisschen sich suhlt.
Ja. Ja, da habe ich auch irgendwann mal auf Arte eine Dokumentation über ihn gesehen, wo sie ihn auch interviewt haben und so. Also der ist schon ein bisschen, der tickt ein bisschen anders, der Miyazaki.
Ja, glaube ich auch, aber irgendwie finde ich auch sowas total cool, weil ich wäre gern so ein, also ich hab von mir so eine Wunschvorstellung und das ist, dass ich gern so total verkopfter Künstler bin, weißt du? Das wäre total gut, der nur in seiner Welt lebt. Und dann in der Welt rauche ich auch. Also ich finde Rauchen total sinnlos. Das bin ich zu rational dafür und zu geizig. Aber in dieser Welt sitze ich im Café, rauche, behandle alle Menschen um mich rum irgendwie scheiße, weil ich ja in meinem Kopf gerade nicht klarkomme mit meiner Unzufriedenheit, weil ich irgendwas nicht erschaffen kann oder so, weißt du? So, das wäre meine Wunschvorstellung von mir, der da einfach total weirde Sachen sagt und irgendwie immer die ganze Zeit erschaffen muss. Und jetzt sitze ich hier als Nichtraucher und streichel, mein liebstes Hobby ist Katzenstreicheln und so. Das kann doch weiß nicht, wo ich abgebogen bin, falsch.
Ja. Du bist eher der Junji Ito als der Hayato Miyazaki.
Ja, definitiv. Definitiv. Also natürlich nicht auf diesem Level, aber von der Mentalität her schon, ja, das schon. Aber ist auch, glaube ich, ein Riesenkompliment, wenn man das gesagt bekommt, so, dass der
auch das, glaube ich, verrückt.
Ich denke mir oft, dass man als Künstler einen Laster braucht und ich habe keins und ich bin so neidisch und ich denke mir, euch geht's allen schlecht und ihr habt was, unter dem ihr leidet und ich hab's nicht.
Ja, ohne Scheiß. Ich hätte gerne einfach so eine manische Depression. Das klingt jetzt so falsch, aber es ist so irgendwas einfach, wo du dich so drin suhlen kannst und dann, dass daraus dann so wahnsinnig kreative Gedanken kommen. Bei mir ist es irgendwie so gefühlt Arbeit. So, also natürlich nicht die Kunst an sich ist Arbeit, aber so, dass so diese kreative Prozess ist einfach Teil des Schaffens. So, man setzt sich hin und dann überlegt man einfach so. Und dann läuft's oder läuft halt nicht.
Jetzt bräuchten wir tatsächlich den Ito-san hier, der uns sagt, wie er das macht, weil er einfach mal glücklich aussieht und anscheinend mit seinen Katzen spielt und es kommt einfach aus ihm raus, wie er solche Ideen channelt. Das wäre jetzt interessant zu wissen.
Also das war tatsächlich so eine ähnliche Frage, gab es tatsächlich auf dem Panel und ich hoffe, ich kriege es noch ordentlich zusammen, weil wie gesagt, das hat sich angefühlt wie ein Fiebertraum, die Stunde. Das sind meistens irgendwie so, also es gibt Themen, die interessieren ihn und dann denkt er sich da rein, was jetzt da an diesem Thema so ungefähr gruselig sein könnte. Also welcher Kniff und so. Bestes Beispiel mit Uzumaki mit den Spiralen oder so. Dann halt, wo tauchen überhaupt erstmal Spiralen auf und wie kann man das in gruselige Szenarien setzen? Und dann kommt er halt dann drauf, dass ich hoffe, das spoilert jetzt nicht oder so, aber dass halt irgendwas eingerollt in irgendwo verpackt liegt oder dass halt Schneckenhäuser spiralenförmig sind und so. Genau, und so hat er gemeint, kommt er da drauf. Aber ich habe ihn auch gefragt, weil es mich sehr interessiert hat, ob er auch Interesse an einem anderen Genre hätte, zu zeichnen. Und, das hat auch mein Herz erwärmt, hat er gesagt, ja, am liebsten würde er gerne Romance zeichnen. Und da habe ich mich auch verstanden gefühlt.
Da frage ich mich, wie die bei dem aussehen würde. Ob das ein Happy End
ist. Ich sag's dir, das hat er auch gesagt, dass er meinte, die würden dann wahrscheinlich automatisch irgendwie im Horror enden. Aber wenn du mal guckst, der kann richtig gut Frauen zeichnen. Also, natürlich muss nicht Romance immer nur Frau und Mann sein oder so, aber der kann richtig gut Figuren zeichnen und richtig gut Gesichtsausdrücke eigentlich auch mit relativ einfachen Strich mimen. Und das zeigt mir schon, glaube ich, dass er, also zeichnerisch könnte es auf jeden Fall umsetzen. Und ich finde auch vom Stil, wenn man das minimal anpasst, wird es irgendwie auch passen.
Ja. Ja, ich finde auch, dass seine Gesichter und die Mimik immer sehr, er bringt gut Mimik rüber, aber die Gesichter seiner Figuren sind oftmals gar nicht so detailliert. Und das ist dann auch, ja, das ist dann auch die Kunst, diesen Horror rüberzubringen, wenn er was Gruseliges zeichnet. Klar. Mhm. Aber halt auch einfach, wie die Figuren drauf reagieren. Und das funktioniert bei ihm. Das fand ich schon auch immer sehr interessant, wie er das macht. Mit so wenig Möglichkeiten.
Mit so wenig Strich einfach auch. Und dann, so eine Figur wie Tomie zum Beispiel, die sieht so, ist für mich mit die schönste Frau in ganz Animanga. Also das ist so eine schöne Figur. Und warum? Also die hat, das ist einfach so eine tolle Kopfform und dann einfach wunderschöne Augen reingesetzt und das funktioniert. Das kann so einfach sein, wenn man es kann.
Wenn man es kann, halt. Ja.
Voll.
Was du aber auch kannst, ist Mangas zeichnen. Müssen wir kurz Werbung machen für die, die dich noch nicht kennen. Du bist Tattoo-Artist, Tätowierer und Mangaka, hast derzeit Crossing Borders am Start. Und Band 2 ist ja, lass mich lügen, im Juli erschienen.
Genau.
Oder schon im August.
2. Juli oder so, glaube ich.
Ich weiß, dass ich mir, ich glaube, nächste Woche schon den 3. Teil kaufen kann. Im September, also wenn ihr die Folge hört, ist der 3. Teil schon draußen. Crossing Borders ist ja auch eine Romance Slice of Life, die du geschrieben hast. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Checkt die Folge aus, findet ihr in den Shownotes. Den zweiten Band hast du noch, Max, ne? Da habe ich dem Max angekündigt, dass er lachen wird an einer Stelle und er hat gelacht.
Ja, die letzte Seite, das war vorher schon scheiße. Habe ich dir ja auch geschrieben, das war so. Ja? Also ich lache selten, wenn ich einen Manga aufschlage. Du bist so für dich. Und dass es dann halt einfach aus dir rauskommt, das war einfach... Ja, du solltest vielleicht was über was mit Comedy nachdenken, weil dieses komödiantische Timing hat, das hat da absolut gepasst.
Cool, das freut mich auch. Also ich das ist auch immer komisch, glaube ich, wenn man das über sich selbst sagt, aber ich persönlich bezeichne mich auch gerne als lustiger Mensch. Ja, und ich hab Spaß dran an sowas, aber ich habe tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, irgendwie sowas zu zeichnen, weil ich wüsste gar nicht, ob mir dann ein guter Plot einfällt. Also ich mag es eigentlich gern, wenn wir reden über diese Zusatzgeschichte, gehe ich davon aus, weil ich glaube, das Ende von Band 2 ist nicht lustig.
Nee, ist aber ein bisschen trauriger als das Ende.
Ja, irgendwie schon. Sowas mag ich gern, aber ich mag es gern, wenn es so ein bisschen so unerwartet kommt, weißt du? Also, habe ich bei Crossing Borders auch stellenweise ein bisschen versucht, aber ich weiß halt nicht, ob es da rüberkommt, dass du dann so kleine Momente hast, wo du eigentlich nicht damit rechnest, und dann ist irgendwie so ein peinlich berührt oder so.
Meinst du bei dem Moment, bei dem Shooting, wo dann irgendwie das Parfüm oder die Sonnencreme Le Shit oder so heißt?
Ja.
Ja, kam auch in dem Moment sehr viel Luft aus meiner Nase.
Habt ihr den Text auch dazu?
Warte, weiß ich nicht mehr.
Bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass man sich das irgendwie, ich glaube, irgendwie eine gewisse Anzahl an Vaseline drin ist oder so, und dass, wenn man sich auf die Haut schmiert, das Wasser einfach abperlt. Den Gedanken finde ich so blöd. Und dann musste leider die Marke herhalten. Aber ich glaube, ich habe es noch gut genug verändert.
Nee, das erwartest du dann vor allem auch nicht. Das war unerwartet, wie du gesagt hast. Du willst es nicht erwarten, dass da einfach Le Shit auf der Tube oder auf der Flasche steht.
Ja. Nee. Ist euch auch mein, also ich will jetzt gar nicht über Crossing Borders reden, aber ist euch in Band 2 auch, also ist mit einer meiner Lieblingsmomente drin in der ganzen Geschichte. da scrollt Adam durchs Handy und dann sieht er den Account von dem Modeltypen, so, ohne jetzt irgendwie was spoilern zu wollen. Und dann gibt's so eine Dreier-Bilder-Folge, wie er einfach so da sitzt und sich so die Bilder anguckt. Und auf dem letzten Bild guckt er so in den Schritt des Models rein und merkt, ah, da ist doch gut was vorhanden. Und dann habe ich einen Wortwitz draus gemacht, dass der trägt keine Unterhose von Diesel, weil jetzt kann ich ja schlecht machen, sondern er trägt eine Unterhose von Benzin.
Fand ich auch witzig. Das ist mir nicht aufgefallen.
Ja. Genau, also irgendwie relativ am Anfang, glaube ich.
Ich finde das gut, wenn man ich finde, sowas konterkariert auch so eine ernsthafte Geschichte. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man, wie soll ich sagen, wenn man sich als Geschichte oder auch als Künstler gar nicht schon ernst nimmt, aber dann so mit so einem Augenzwinkern. Ich finde, das macht's einfach aus.
Mhm. Also, wie gesagt, ich bin, wäre gern der coole Künstler, so, aber bin ich halt nicht. Also, bin ich zwangsweise einfach derjenige, der versucht, nahbar zu sein und halt irgendwie eben sich auch selbst nicht zu ernst nehmen. Weil was mache ich denn? Ich habe ein wahnsinniges Privileg, dass ich mit dem, was mir Spaß macht, Geld verdienen kann. Also was soll ich mich jetzt da wichtig nehmen oder so? Ist doch eh super, wenn es so läuft.
Welcher Manga liegt derzeit bei dir auf dem Nachtkästchen?
Ich habe keinen Nachttisch, aber aktuell rereade ich gerade Shaman King. Mhm. Mit einer meiner Favorite Shonen habe ich, glaube ich, auch in der ersten Folge erzählt. Jetzt habe ich endlich Zeit, die ganzen Sachen entweder zu lesen, die sich so aufgestaut haben, oder halt zu rereaden, auf was ich Bock habe. Ich komme gerade aus einem Bakuman Reread, deswegen lese ich jetzt eben nochmal Shaman King. Da bin ich jetzt irgendwie bei Band, was liegt da?
Aber ich glaube, Shaman King erwähnst du bei uns tatsächlich zum ersten Mal.
Echt? Das weiß ich ja nicht.
Ich dachte, in der ersten Folge habe ich es erwähnt, weil es, ich glaube, war eine Frage oder so, welche Werke mich, glaube ich, dazu gebracht haben, eben Manga zu lesen. Und da war halt One Piece und Shaman King waren eigentlich so die ersten großen oder so. Es, vielleicht verwechsel ich es auch. Ich habe es auf jeden Fall irgendwann mal erwähnt und ich liebe Shaman King und das lese ich jetzt gerade.
Witzigerweise ist Shaman King auch das so ziemlich das Erste, was ich mit Manga verbinde, weil früher die Banzai? Ist sie bei uns so? Banzai? Mhm. Ja, genau. Und da war das drin. Und das war auch eins der ersten Sachen. Was findest du an Shaman King so geil? Weil ich bin mir ziemlich sicher, da haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Also ich finde am Anfang den Zeichenstil extrem gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie auch crazy kreativ. Es hat einfach zu der Zeit, hat der halt ganz vieles gesprengt, meiner Meinung nach. Was halt irgendwie so Phase war im Shonen Jump, ja. Das fand ich gut und was ich total spannend finde, ist die Geschichte an sich, jetzt nicht das Kampfsystem und so, das finde ich jetzt gar nicht mal so prickelnd, aber eher diese Geschichte, dieser Weg, wie es dann ab, also für mich wird es richtig cool ab dem Zeitpunkt, wo sie anfangen, zu diesem Dorf der Schamanen zu reisen, um dann eben im nächsten Schritt des Schamanenturniers weiterzukommen. Das finde ich Wahnsinn. Diese Reise dann durch Amerika, dann diese Kämpfe, diese Allianzen, die sich bilden, dann wie das Turnier losgeht und so, das finde ich fantastisch nach wie vor. Hat auch einen meiner Lieblingscharaktere ein ganz Animanga drin, mit Ryu. Das ist ein cooler Charakter, ist ein witziger Charakter, der nimmt sich auch nicht zu ernst, aber steht halt für wie soll man sagen, hat er Prinzipien, die er auch echt verfolgt. Und hat auch einer meiner ersten Love Interests in ganz Animanga mit Anna. Was soll ich sagen? Ich mag meine Bossy Waifus, deswegen.
Can relate.
Gerne mehr davon. Natürlich jetzt, die ist, glaube ich, 14 oder 15 Jahre alt, also ist natürlich jetzt nicht mehr so, aber zu dem Zeitpunkt war ich ungefähr 2, 3, 4 Jahre jünger als sie und fand's fantastisch.
Hast du schon mal King gelesen, Maxi, oder angeschaut?
Ich habe Shaman King früher in der Banzai gelesen. Ich habe es nicht verfolgt damals. Ich weiß auch, dass ich... Das wurde doch neu aufgelegt, der Anime, letztes Jahr oder so.
Da haben wir schon länger mal reingeguckt. Ich glaube, 2021, glaube ich, müsste es gewesen sein, von Netflix.
Mein Gott, Time flies.
Ist im Prinzip dieselbe.
Ja.
Ja, ja. Und der alte. Ist aber dasselbe, nur ein bisschen schneller gepaced und sieht mir persönlich zu clean aus.
Das kann ich verstehen.
Ich mag halt das, ich habe halt die DVD-Box des Alten noch hier und ich, da stecken so viele Erinnerungen drin. Ich habe die rauf und runter geguckt. Ist halt auch so, ist halt, ich glaube, das sind nur 60 Folgen oder so. Ja, das ist so gut, so das schaut sich so schnell weg. Und das da, ist halt leider ein anderes Ende wie der Manga, aber ist trotzdem gut.
Wenn ich an Shaman King denke, dann denke ich aber auch so ein bisschen dran, wie, das hat für mich so einen, wie soll ich sagen, so einen Anfang 2000er Vibe. Das ist wie so eine Art Zeitkapsel. Also das gehört für mich Anfang der 2000er hin. Weiß ich, also vom Style her geht's dir auch so?
Ja, absolut. Voll. Also das ist, ich find's halt schade, dass der in so einer, der ist ja, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ist der, glaube ich, vor One Piece gestartet und Naruto natürlich dann auch. Ich glaube, der war schon länger im Shonen Jump. Ich glaube, der ist 97 gestartet oder so. Oder 96 sogar.
98.
Aber der ging halt meiner Meinung nach dann so um 98. Okay. Aber ja. Der gefühlt macht nichts, ist derselbe Punkt. Gefühlt geht der ein bisschen unter. Klar, weil der hat sich, glaube ich, gegen die wohl mitgrößte Konkurrenz überhaupt durchsetzen müssen. So.
Ja.
Also wenn du wöchentlich gegen One Piece, Naruto konkurrierst, die alle dann Stück für Stück auf ihren Peak gegangen sind, ist eh krass, dass der dann, wie viel, wenn 33 Bände, glaube ich, sind oder so, 32?
Ich glaube, über 30 habe ich gerade gesehen. Ja. Ja.
Dass du dann trotzdem so erfolgreich bist, ist schon gut.
32. Ja, das ist, ich stelle mir das schon verrückt vor, dass wenn du zu der damaligen Zeit halt schon einen Manga gezeichnet hast und du hast Konkurrenz wie One Piece, wie Naruto, Bleach, Hunter x Hunter war damals groß.
Vergesse ich auch immer.
Wenn dann quasi, stell dir mal vor, das wäre irgendwie 5 Jahre früher oder vielleicht 5 Jahre später gewesen, dann hätte das, ja. Wäre das Ding vielleicht komplett anders durch die Decke gegangen.
Mhm. Kann gut sein. Wie gesagt, das ist irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftiger Zeichenstil. Ich glaube, das stand eben auch für viele so ein bisschen im Weg. Viele mögen das, aber ja, hört man schon immer wieder, dass der jetzt nicht so prickelnd gezeichnet ist. Das kann ich jetzt, wenn ich es rereade, echt nur teilweise verstehen. Aber ist halt auch Geschmackssache. So Zeichenstil ist halt Geschmackssache. Wenn man dem eine Chance gibt, ist man eigentlich schon spätestens so ab Band 6, 7, 8 so in so einer richtig guten Story drin. Und speziell die Shonen zu der Zeit, die sind ja am Anfang alle relativ episodisch auch aufgebaut. Da passieren keine großen Stories und die großen Stories beginnen alle erst mit zweistelliger Bandnummer eigentlich, dass du so mal die großen Arcs langsam bekommst.
Das ist äquivalent von, du musst die ersten 2 Staffeln gucken und dann wird's richtig gut.
Ja, aber das ist echt, mir fallen echt aus dem Stegreif wenig Manga ein, wo ich sagen würde, die burnen von Anfang an richtig hart und halten dieses Level. Ganz wenig, speziell nicht in einem Wochenmagazin erschienen sind.
Ich glaube, das ist auch nochmal eine andere Hausnummer, wenn du wöchentlich ein Kapitel abliefern musst, da musst du halt irgendwie.
Voll.
Ja.
Du hast da auch gar nicht den Platz. Weißt du, du hast Platz für das erste Kapitel, da kriegst 50 Seiten oder irgend sowas, dann gehst runter auf 40 oder 30 und dann hast eh schon ab, glaube ich, Kapitel 3 oder 4 ist dann eh schon noch diese 18 Seiten. Was willst du denn 18 Seiten packen? Also, ja. Schöne Grüße an One Piece, einen Haufen Text auf jeden Fall.
Ja. Martin, fällt dir irgendein Manga ein, der ab Band 1 oder ab keine Ahnung, ab dem Anfang so richtig steil geht und es weitestgehend auch hält?
Boah. Gehe ich sofort darauf ein. Ich hätte vorher noch eine Nice-to-Know-Nummer, die euch bestimmt interessieren wird. Und zwar, Dominik, du bist ja, glaube ich, 1-2 Jahre jünger als wir. War es bei dir noch so, dass du auf MTV noch die Animes reingegeiert hast, die danach nachts kamen? Vision of Escaflow, Van Helsing und was weiß ich? Oder hast du es nicht mehr mitbekommen?
Das macht jetzt ein Fass auf, in das ich jetzt nicht reinsteigen will. Ich sag's nur, ja. Habe ich noch mitbekommen. Okay.
Ja. Und zwar Vision of Escaflowne. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an den Anime. Den fand ich damals
wenig.
wenig, okay.
Sehr weniger.
Was ich Jahre später erst gelernt habe, weil heutzutage ist Anime und Manga in Deutschrap so aktuell wie nie. Und damals, Anfang 2000er, kam Bushiros Debütalbum raus, vom Bordstein bis zur Skyline. Und da hat er drei Melodien aus diesem Anime genommen und in Songs gesampelt.
Wirklich?
Wo sich noch keiner dafür interessiert hat. Und irgendwann habe ich dann diesen Anime gesehen und habe diese Melodien gehört und dachte mir so, hey, ist das von Bushido? Aber ist ja klar, dass der Anime nicht bei Bushido geklaut hat, sondern andersrum. Ist mir eben gekommen, wenn wir jetzt schon bei alten Mangas waren und Animes.
Verrückt, das vereint zwei Sachen, die ich zu der Zeit, also ich habe schon die Anime verfolgt, aber eher nicht, weil ich es cool fand, sondern eher, weil ich halt irgendwie gemerkt habe, ich finde Animes gut und das sieht aus wie Anime und dann gucke ich die halt so. Also die Stories kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also ich war da einfach wahrscheinlich so auf einem schonen Trip, dass ich halt eh nichts anderes außer Piraten gesehen habe. und Ninjas und so. Aber macht ja Sinn, ist nicht Bushido der Weg des Kriegers oder so, heißt es nicht so?
Ja, das ist dieser Kodex von den Samurai.
Der Weg des Samurai, genau, ja, irgendwie so. Ja, also das, ja, wird schon irgendwie Sinn machen. Es wird zu seinem, zumindest ein bisschen zu seinem alter Ego passen.
Ja, und ich glaube, da hatte hier bei uns in Deutschland noch keiner, das ist so eigentlich so auf dem Film, dass es diese japanischen Zeichentrickfilme gibt.
Ja, definitiv nicht so, dass es halt cool und salonfähig ist.
Und auf einem Gangster-Rap-Album landet. Ob man es jetzt mag oder nicht, aber auf jeden Fall hat der damals eben schon die Songs aus den Animes gecovert. Und Max, um auf deine Frage zurückzukommen, wo ich mir das letzte Mal dachte, ab Band 1 ist das geil. Bei One Piece weiß ich gar nicht mehr, weil ich das mit 14 gelesen habe. Aber den einen habe ich, weiß ich gar nicht, ob ich den schon in die Kamera gehalten habe. Boys Run the Riot. Das hat mich sowas von abgeholt. Ich war da so gehuckt. Das hat nur 4 Bände. Und im Leben hätte ich nicht gedacht, dass ich das feiere, weil das ist so eine... Ist das noch Slice of Life? Ich glaube schon. Ja, Dominik, voll. Du jagst nichts mit dem Kopf, als würdest du es kennen.
Ja, den ersten Band habe ich gelesen und fand's super. Aber ich finde natürlich alles, was Carlsen und Hayabusa rausbringen und auch Sealands, finde ich natürlich super. Was soll ich anders sagen?
Kurz gefasst,
Leute.
Kurz gefasst geht es ja um einen Transjungen, der halt struggelt. Es geht um Geschlechteridentität etc. Und darum, dass halt 3 Jugendliche ein Modelabel gründen. Und im Leben hätte ich nicht gedacht, dass mich das so auf meine alten Tage abholt. Aber das hat so eine Energie gehabt. Ich habe das ab Band 1 geliebt und gegen Ende gibt es dann so eine Doppelseite. Da habe ich fast geheult. Also ich glaube, ohne Kontext versteht man diese Seite nicht. Aber da läuft dann halt so eine Armee auf, die die Klamotten trägt. Und da habe ich das so rausgefeiert. Ich glaube, Max, ich habe dich dann auch vollgelabert oder unsere Schreibgruppe mit What the fuck is Boys Run the Riot? Warum ist das so geil? Da war ich ab Band 1 dabei. Und
ist, glaube ich, immer noch ein Sleeper ein bisschen. Ist, glaube ich, immer noch ein Sleeper ein bisschen. Ja. Also ich glaube, den hatten dann, als er rauskam, wann war das, so 2022, glaube ich, müsste es so ziemlich genau gewesen sein, oder? So vor zwei Jahren. Da hatten den ein paar auf dem Schirm, aber ich habe jetzt auch, seitdem die Folgebände irgendwie erschienen sind, gar nicht, höre ich echt wenig davon. Das finde ich total schade. Weil, wie gesagt, Band 1 hat mich schon auch gut gecatcht. Aber ich habe halt auch nur so viel Lesemöglichkeiten.
Das hat,
ich finde auch,
so viele Highlight-Momente. Ja.
Ich finde auch, dass so eine Energie, wie es Manga und Anime teilweise hat, dass das zumindest auf mich so, weiß ich nicht, so westliche Zeichentrickserien oder so gar nicht hat. Also ich finde, das hat eine ganz andere Energie. Ich kann es aber nicht beschreiben. Ich finde keine Worte dafür.
Vielleicht liegt es genau bei diesen, weil Manga zeichnet sich ja oft durch übertriebene Emotionen aus. Zumindest übertrieben dargestellte Emotionen. Wobei, wenn ich würde jetzt nicht sagen, dass sich Donald auch irgendwie entspannt aufregt, so normal halt. Also so ein bisschen so. Ja, dann würde halt irgendwie so rumstinkern oder so, sondern es ist halt der ist schon auch immer cholerisch gefühlt. Ja, und es ist schon das Ende vom Spektrum. Also ja, vielleicht ist es auch falsch von mir irgendwie, der Gedanke.
Ich weiß nicht. Also vielleicht liegt da auch ein bisschen mehr der Fokus auf den Charakteren oder auch auf von den Zeichnungen her. Ich weiß nicht. Also mit mir klicken, ich lese schon auch gerne Comics, so ist es nicht, aber die klicken mit mir nicht so wie mancher Manga.
Gar nicht. Ja. Gar nicht. Also, wobei, ich habe einen Comic jetzt zuletzt gelesen, den fand ich den Zeichenstil primär, wenn ich mir ein Buch kaufe, ist erstmal der Zeichenstil gut. Oder ein Bilderbuch, so muss ich ja sagen. Aber den habe ich dann gelesen, also auch sehr wenig Text drin und der hat mich schon mitgenommen, auch einfach durch die Stimmung. Es war Die Straße, heißt der.
Die Straße.
Ist bei Reprodukt erschienen.
Ja, sagt mir
das. Aber in Englisch heißt er anders. Da ist er, glaube ich, nicht Die Straße, sondern irgendwie, boah, ich weiß es gar nicht mehr. Nicht The Path oder so, sondern ich weiß es nicht. Der sieht so crazy. So, der hat mich richtig abgeholt.
Jetzt sollten wir den mal anfragen, Martin.
Ja. Wir sagen, hey, der Miguel hat ihn empfohlen.
Ja, schick mir auch noch ein paar Exemplare durch. Ich muss mir die kaufen.
Und was ich aber auch noch übelst gefeiert habe, ab Band 1, da haben wir auch eine Rezi zu gemacht, da hätte ich nicht gedacht. Das habe ich einfach mal gesehen, habe was angefragt, Gannibal Band 1. Das ist ein Horror-Thriller. Das kann ich mir saugut auch als Roman vorstellen, weil das...
Voll geil, ja.
Das ist Handwerk, wird da gekonnt, Thriller-Handwerk. Und Band 8 war jetzt der letzte, der 9. kam jetzt raus und das 8. hat so einen krassen Cliffhanger, also das eskaliert so brutal, dass du richtig den Schmerz von der Hauptfigur, du siehst die noch nicht, aber du kannst jetzt schon spüren, was er empfinden muss.
Ja, ne? Ja.
Richtig gut.
Das ist eine Geschichte, die ich bin jetzt auch deutscher Stand aktuell, ist eine Geschichte, da wo ich aber am liebsten die jetzt unterbrechen wird, nicht weil die scheiße ist oder so, sondern oder eigentlich schon früher unterbrechen hätte sollen, weil die, glaube ich, sollte man zusammen enjoyen. Diese Cliffhanger sind teilweise so krass und ich habe stellenweise, man wartet ja da nicht mehr so wirklich lange auf dem Band, ich glaube auch ganz normale 2-3 Monate oder so. Trotzdem habe ich stellenweise so Kleinigkeiten wieder vergessen und dann Namen oder so vergesse ich grundsätzlich. Und dann brauche ich erst wieder ein bisschen, bis ich in der Geschichte drin bin. Und das ist was, das glaube ich, das kannst du in einem Rutsch durchballern. Und es ist unfassbar. Die Zeichnungen sind total gut. Perfekt. Ich finde, perfekt für dieses Genre sind die.
Ja.
Die sind rough, aber die sind irgendwie realistisch, irgendwie nicht. Die sind detailliert, aber irgendwie nicht. Es ist super. Wirklich super.
Maxi, soll ich dir nächste Woche zum Essen Band 1 und 2 mal mitbringen?
Ja, bring mir die mal mit, wenn der Dominik jetzt auch so drüber rambelt und das so rausfeuert.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Also und ich würde meinen Geschmack als exquisite bezeichnen.
Das hättest du mir nicht sagen müssen.
Der Feuilleton fragt jedes Mal nach Empfehlungen immer beim Dominik nach.
Ja, wie man sieht, weil da Rental Girlfriend aber die komplette Reihe steht, da weiß man einfach, der Mann hat Geschmack.
Mir ist tatsächlich noch ein Titel eingefallen, der mich ab Band 1 richtig gut abgeholt hat und das war Dandadan. Das kommt jetzt im Oktober als Anime und das ist auch so ein Shonen, du weißt gar nicht so recht, auf was du dich einlässt, aber das ist auch so richtig, wie so, keine Ahnung, so nonchalant, balls to the wall, high energy, auch so richtig gute doppelseitige Bilder, wo du dann
die Zeichnungen sind absurd. Absurd gut.
Ja.
Aber die Story fand ich gar nicht mal so. Also mich hat's gar nicht mal so abgeholt. Also ich liebe die Beziehung zwischen den beiden.
Ja.
Ich lese jetzt auch immer noch aktuell, weil die Zeichner einfach Bombe sind und weil ich so ein Werk unterstützen will. Die Beziehung zwischen den beiden ist super gut. Ich glaube, wie heißt er? Sie heißt Okarun, glaube ich, oder?
Er heißt Okarun und
heißt
Momo.
Ach, genau, ja. Und das finde ich sehr gut, die Beziehung zwischen den beiden. Aber mir ist der Humor teilweise ein bisschen zu stumpf irgendwie. Also das fand ich echt, also das mit den Eiern fand ich noch witzig. Fand ich sogar sehr witzig noch. Aber dann kommt mir das teilweise so slapstickig vor.
Kann ich verstehen.
Und das nimmt so das sind mir fast ein bisschen zu viel, die Ernsthaftigkeit. Weil die Kämpfe sind ja schon gefühlt all out oder so.
Stimmt schon. Stimmt, was ich aber mag, ist, dass dieser Manga einen immer wieder überraschen kann. Ich weiß nicht, wie weit du bist, aber sie kämpfen dann später gegen so bekannte klassische Musiker irgendwie gegen Mozart und mit so.
Diesen was, Bubbleheads.
Ja, was total irrsinnig ist. Du guckst an und denkst dir, was passiert da eigentlich? Und das macht mir großen Spaß, voll. weil ich dann nicht drauf gefasst bin, was der noch aus dem Hut zaubert, der Mangaka. Und da, das ist einfach unterhaltsam. Das ist nicht super deep. Ist auch nicht so, dass ich mir einen Ast lache, aber es ist einfach high energy, es ist unterhaltsam, man kann gut lachen und das, keine Ahnung, das ist einfach gutes Fast Food. So.
Ja. Ja, kann ich 100%ig so mitgehen, ja. Ja.
Und was ich auch nicht verstanden habe, das haben wir tatsächlich, glaube ich, nach der ersten Folge besprochen, aber offscreen. Letzten November kam, glaube ich, Slam Dunk bei uns in Deutschland. Da habe ich es angefangen zu lesen. Und viele beschweren sich bei Slam Dunk ja am Anfang drüber, dass der Anfang so einen langsamen Einstieg hat, weil es auch sehr humoristisch ist. Und du bist es halt heute von so Sport-Manga nicht mehr gewohnt, weil da geht's halt gleich von Anfang richtig um den Sport. Und ich fand den ersten Band von Slam Dunk hervorragend, weil es eben relativ wenig um den Sport geht und du einfach nur der Hauptfigur zuguckst, wie sie ein Depp ist. Und das fand ich hochgradig unterhaltsam.
Da bin ich halt biased ein bisschen, weil es natürlich einer meiner Lieblingsmanga ist und auch wieder kauft Carlsen, Hayabusa und Sealands Titel. Ja, gerne einkaufen. Nee, Spaß. Ich bin natürlich biased, weil ich wusste, als ich den gelesen habe, weil ich allgemein einfach nicht verwöhnt, so wie heutzutage, was mittlerweile alles da ist, sondern ich tat mich wirklich schwer, an die ersten Bände zu kommen. Ich habe die ersten 7 Bände, sind noch die erste Originalauflage und das war 2007 oder so, 2006 habe ich die gebraucht, halt irgendwo herbekommen und das war ein richtiger Act und da habe ich das so enjoyed, einfach nur dieses Werk zu haben und dann ist mir das gar nicht aufgefallen, weißt du? Also ich habe nur auf den Moment hingefiebert, ab dem Zeitpunkt, wo es halt um Basketball ging, weil mich das natürlich auch interessiert. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es ist, wenn man jetzt mit einer heutigen Brille drauf guckt und es heute zum ersten Mal enjoyed. Ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt, ja, gut, der Zeichenstil ist veraltet, der Humor von Sakuragi finde ich super. Ja, finde ich schon sehr gut stellenweise. Aber er ist einfach wirklich ein Trottel.
Also ja,
wirklich,
ist auch.
Wirklich ein Depp. Also ist einfach, muss man einfach so sagen. Aber genau das ist auch, finde ich auch ein Werk, was man am besten so, das kann man, also ich glaube, du kannst Slam Dunk, wenn du dir 5 Stunden Zeit nimmst, wahrscheinlich alle Bände auf einmal durchballern. Weil irgendwann gibt's ja fast keinen Text mehr, wenn dann die großen Spiele kommen und so. Und dann liest du das durch, und merkst einfach, wie sehr sich die Charaktere verändern. Und zwar nur in diesem Kontext des Sports. Und das ist ja genau das, was Sport ausmacht. Es sind nicht übertriebene Fähigkeiten oder so. Es ist Mannschaftssport, zeichnet sich dadurch aus, dass du dich als Team gegenseitig unterstützt. Und diese Szene, kriege ich jetzt Tränen in die Augen, wenn ich dran denke, wo Akagi zu Sakuragi geht und ihm einfach so, ich glaube, am Kopf, glaube ich, packt ihn so. Und dann gehen sie so mit so, das Bild, es zeigt die beiden von hinten, wie sie einfach verschwitzt so gehen und das ist so, da kriege ich so solche Feelings in mir, das ist insane. Und das, wenn du weißt, wie das begonnen hat, wie dass der nur zum Basketballspielen angefangen hat, um ein Mädel zu beeindrucken, seine Schwester auch noch, was er natürlich total scheiße fand, dass dieser rothaarige Halodri da seine kleine Schwester aufreißen will. Und dass es aber darum später gar nicht mehr so wirklich geht, sondern es geht darum, als Team irgendwie Erfolg zu haben. Und das finde ich irre.
Das finde ich so geil. Also ich bin jetzt natürlich nur auf dem aktuellen deutschen Stand. Ich glaube, Band 5 oder 6 kam raus.
6.
6 war es. Und das ist aber eben genau das, weswegen das so gut funktioniert. Sakuragi startet so schlecht in Anführungszeichen, weil er einfach ein Depp ist, weil er den Sport nur spielen will, um ein Mädel aufzureißen, weil er sich mit allen an die Köpfe stößt, dass das halt so eine, wie soll ich sagen, aus einer Storytelling-Sicht so eine extreme Höhe annehmen kann, weil er in so einem tiefen Tal startet, dass genau diese Feelings bei rauskommen und das ist das Allergeilste.
Nicht nur er, sondern alle. Ja. Also
jetzt nur als Beispiel, ja.
Akagi ist ja auch am Anfang sehr abweisend und ein bisschen hochnäsig, aber stellt sich ja dann auch irgendwie in den Dienste des Teams. Dann Rukawa genauso, Miyagi, alle starten irgendwie scheiße und auf ihre Art und Weise arrogant. Gut, die viele sind einfach irgendwelche Delinquents sozusagen, die sich gern kloppen. Aber alle, im letzten Spiel wird es halt klar, das ist halt nur, da geht's nur ums Team. Da geht's nur noch ums Team. Da geht's nicht, wirklich nicht mehr gefühlt um Einzelpersonen, sondern nur noch ums Team. Und das ist Wahnsinn. Also, das kannst du, dieses Konzept kannst du auf jeden anderen Mannschaftssport ummünzen. Und es wird genauso funktionieren. Lucky me, dass halt meine Lieblingssportart so porträtiert wurde. Sag ich mal. Ja,
das kann ich verstehen. Und was der Martin immer sagt, wenn er einen Manga liest, bei ihm ist dann Kino im Kopf. Und bei mir ist das gar nicht mal so sehr, aber bei Slam Dunk, durch die Zeichnung, das ist wirklich, als würde dieses Spiel in deinem Kopf stattfinden, weil die einfach, der erste Band ist noch ein bisschen rough gezeichnet, finde ich, aber der kommt relativ schnell rein, der Takehiko Inoue, und das hat so eine Geschwindigkeit, obwohl das nur Bilder sind, die einfach still sind, die bewegen sich ja nicht, und das macht richtig, also brutal geil.
Was man, glaube ich, nie vergessen darf, als der Anfang hat, Slam Dunk zu zeichnen, glaube ich, war der 23 oder so.
Ja.
Weißt du, der war noch näher am Jugendlichsein als am Erwachsensein gefühlt, weißt du? Als der angefangen hat, diese Story zu zeichnen. Und du siehst so eine crazy Entwicklung in den Zeichnungen. Ja, ich bin biased, ich weiß, ich sehe in dem Werk leider viel zu wenig Schlechtes. Und er ist auch so ein, Künstlertyp.
Hat der auch so ein Problem, Künstlertyp, auf das man neidisch sein kann.
Ja, der hat das. Ja. Der hat richtig Probleme. Und das größte Problem ist, glaube ich, sein eigener Anspruch.
So. Ja, ich habe da auch mal, ich gucke gerne auf YouTube so Video-Essays, und da habe ich vor ein paar Monaten auch so ein einstündiges Video-Essay, wo einer mal das Leben von Takehiko Inoue aufgearbeitet hat, angeguckt, und der ist schon
brutal.
Der ist brutal. Das
ist, glaube ich, der Inbegriff eines verkopften Künstlers.
Ja.
Weil der hat aktuell zwei Geschichten in der Pipeline. Wenn er die einfach weitermachen würde, wären aber Millionen von Leser und Leserinnen einfach nur froh.
Ja.
Der wird, egal was der macht, würde die erstmal glücklich machen, nur indem, dass es weitergeht. Aber er macht's nicht, weil, das ist meine Theorie, weil er, glaube ich, seinen eigenen Anspruch nicht gerecht wird. Weil das bei Vagabond zeichnerisch so auf seinem Peak war, dass er, glaube ich, weiß, er wird es nie wieder erreichen.
Das
kann auch humbugert sein, aber so reimen sich mir zusammen.
Kann ich mir schon vorstellen. Das kommt jetzt auch im September oder im Oktober bei, lass mich lügen, Manga Kult.
Egmont.
Ist das bei, oder einen, ja, bei Egmont war es, ja.
Bringen es wieder, ja. Die hatten sie ja schon mal, und jetzt, glaube ich, gibt es die in Großformat und Doppelbände. Ich glaube, das sind im Prinzip die amerikanische Aufmachung, bloß halt noch größer.
Ja. Und ich habe das tatsächlich noch nicht gelesen, gerade weil es so schwer ist, dran zu kommen, und dann werde ich das auch endlich reinballern. Und da habe ich auch
kurzer Hot Take. Ich finde es gut, aber das Thema spricht mich halt einfach nicht an. Also ich bin halt einfach kein Samurai-Fan, und deswegen kann ich die Bilder enjoyen und irgendwie auch die Geschichte. Aber das, also ich bin jetzt nicht Vagabond Ultra.
Da gibt's doch noch dieses Reel, heißt das? Ja. Das ist doch so. Das wird mich auch interessieren.
Das ist, finde ich, besser als Vagabond. Zumindest für mich zu lesen.
Kannst du kurz zusammenfassen, um was das geht, dass der Martin abgeholt ist? Weil ich glaube nämlich, dass dem das auch
sehr gerne könnte. Ich versuche es einigermaßen spoilerfrei hinzubekommen. Reel geht's darum, du begleitest im Prinzip drei verschiedene Charaktere. Einen, und es dreht sich alles so ein bisschen um Basketball. Einer spielt Basketball in der Schule, ist da, glaube ich, relativ gut und verliert dann durch einen Unfall das Gefühl in den Beinen und ist dann, glaube ich, querschnittsgelähmt oder so. Auf jeden Fall an einen Rollstuhl gefesselt. Der andere ist von Anfang an Rollstuhlbasketballer, und der dritte, meine ich, ist einfach auch so ein Delinquent irgendwie aus der Schule irgendwie. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie der zusammenhängt. Das ist auch schon so lange her, bevor ich seinen Scheiß erzählt. Auf jeden Fall begleitest du diese drei Personen, wie die mit ihrem eigenen Schicksal umgehen und wie sich das Schicksal verändert. Und das ist so crazy im Band 1. Das ist Band 1, ich glaube schon, im Band 1 passiert es auch gleich, dass der dieser eine Star das Gefühl in den Beinen verliert. Und dann gibt's so ein Panel, so eine ganze Seite, wo er einfach nur von frontal oben zu sehen ist, wie er im Bett liegt und einfach zusammenbricht. Weil er realisiert, dass ihn erstens niemand besucht und zweitens, dass er auch er niemanden wieder besuchen wird, weil er gerade sein ganzes Leben verloren hat und das Gefühl in seinem Bein. Und das ist so insane, dieses Bild. Ich hatte Gänsehaut. Und das macht Real, finde ich, extrem gut, spielt mit Emotionen und hat bei mir zumindest geschafft, mich in Situationen reinzuziehen, in die ich mich eigentlich ansonsten noch nie wirklich so krass reingedacht hätte. Einfach nur aus der Arroganz raus, dass ich halt nie damit konfrontiert war oder so. Und das macht's wirklich, wirklich gut. Und dann geht's auch nebenbei einfach irgendwie auch ein bisschen um Rollstuhlbasketball und so. Aber der Sport steht nicht im Vordergrund. Das ist eigentlich wirklich ein Drama. So weniger Sport, sondern ein Drama.
Und das kommt erst mal in Deutschland? Leben zurückkämpfen.
Nee, ich weiß es nicht. Angekündigt.
Nee, leider. Das
ist aktuell, glaube ich, der Englisch, also der offizielle Stand ist, glaube ich, Band 15. Wenn mich alles täuscht, zumindest was veröffentlicht wurde im englischsprachigen Raum. Und ich glaube, dabei steht es auch.
Okay.
Also ich glaube, der hat auch ich glaube, der hat Jahre kein Kapitel mehr gemacht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, ob es irgendwas angekündigt wurde, dass es weitergeht oder so, aber der hat auf jeden Fall ganz, 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 ganz lange schon nicht mehr an beiden gearbeitet. Ich glaube, in Real sogar noch ein bisschen länger als an Vagabond, aber.
Ja, laut Wikipedia kam 99 der erste Band und Original Run ist noch bis Present, also es läuft theoretisch noch, aber man kann nicht unbedingt drauf bauen, dass es weitergeht. Aber ich hoffe, dass, weiß ich nicht, Carlsen, Hayabusa oder Egmont, dass wenn Takehiko Inoue hier irgendwie gut anläuft, dass sie das auch noch bringen, weil das wird mich auch sehr interessieren, dieser Manga. Weil es so einfach so, keine Ahnung, so zerstörte Seelen, die sich wieder ins Leben zurückkämpfen, das ist einfach wahnsinnig fasziniert und inspirierend.
Ja, im ersten Moment ja, aber dann merkst du auch, wie die damit umgehen und irgendwie auch dadurch auch so viel Positives irgendwie ziehen.
Ja.
Und ich sag, das ist echt schon lange her und die Bände sind noch echt schwer zu bekommen. Ich hatte es damals online gelesen und die ersten vier oder so habe ich da. Nee, ich habe vier da. Also 1 bis 3 und dann 14, glaube ich. Ich sehe es gerade nicht genau, aber die habe ich irgendwo mal, was halt zu der Zeit irgendwie verfügbar war, vor ein paar Jahren habe ich die dann bestellt.
Da habe ich jetzt mal eine Frage zu deinem Bücherregal im Hintergrund. Dieser Ausschnitt, den ich da sehe, ist das quasi der, den du zeigst zum Angeben und links und rechts kommt nichts mehr? Oder ist doch, die ganze Wand also voller Mangas?
Hier, also in diese Richtung da,
ja.
da kommen nochmal 2 Regale. Und dann hinter mir, da sieht es jetzt nicht hin, weil die Kamera sich nicht dreht, aber da sind nochmal 2 Regale.
Also bist gut.
Aber in dem Regal hinter mir sind nicht nur Manga drin. Da sind auch Artbooks und normale Comics und ein paar Bücher aus dem Studium, die nicht weggeschmissen wurden.
Wegen dem Gewissen oder?
Die stehen wirklich ungelogen. Die stehen wirklich nur zum Angeben drin.
Das
ist nicht zum Angeben. Das ist wirklich Leidenschaft. Das da hinten, das ist zum Angeben. Da wo dann drin steht, keine Ahnung, der Einstieg in die klinische Psychologie oder so und dann, guck mal, was ein belesener Mensch.
Das ist bei uns aber tatsächlich auch so. Das ist bei uns auch so. Meine Frau hat Kunstgeschichte studiert und bei uns stehen auch so, da stehen sonst keine kunstgeschichtlichen Bücher rum, aber immer mal so zwischendrin eins, so wo man.
Ja, nur so ein Flex einfach nur. Ich habe auch noch so ein aus dem Abi einfach so ein Grundgesetz mit so Post-its drin. Und das bleibt da stehen. Ich habe da wirklich seit weiß ich wie vielen Jahren nicht mehr reingeguckt. Da stehen ist mir scheißegal. Wenn jemand kommt und fragt, hey, was ist denn da? Na ja, hab ich alles mal gelernt. Alles da drin. Alles da drin abgespeiert. Aber brauchst du nicht fragen, weil du kennst dich eh nicht aus. Ich will dich nicht langweilen. Lass uns lieber über Manga reden.
Ich würde gerne kurz die Brücke schlagen und so, das will ich gar nicht viel drüber reden, sondern da würde mich nur deine Meinung zu interessieren, Dominik, weil wir haben jetzt schon so oft Katzen gesagt, auch vorhin der Junji Ito feiert Katzen und wir hatten neulich eine Rezi zu einem Manga, der heißt Night of the Living Cat. Hast du davon schon mal gehört?
Ich habe den ersten Band gelesen, ja.
Ah, hast du auch gelesen, okay.
Ich habe ihn nämlich mir hier
vorbereitet. Ich glaube, mittlerweile gibt es ja auch schon 3. Es ist eine Horrorkomödie. Ich wusste zuerst nicht, dass es Horrorkomödie ist. Ich dachte, es wäre nur Horror. Und zusammengefasst ist das ja quasi Zombies, nur Katzen statt Zombies. Ja. Und ich fand da, also ich fand es gleichzeitig gut und gleichzeitig seltsam. Wie hast du das empfunden?
Ich fand es hauptsächlich seltsam. Deswegen habe ich auch nicht weitergelesen. hat mich ehrlich gesagt gar nicht so abgeholt. Und ich glaube, ich habe es auch im richtigen Moment gelesen. Es war ein Halloween 2022, meine ich sogar. Ich glaube, ich habe kurz davor habe ich mir den. Ja, ich meine, dass der 2022 rausgekommen ist. Der ist wird super langsam veröffentlicht und ich glaube, ich habe mir den von der Animagic oder so mitgenommen. 2022. Ziemlich sicher. Ich bin mir wirklich fast hundertprozentig sicher. Aber 100% gibt's nie bei mir. Dann habe ich das gelesen und ich habe es irgendwie nicht. Mich hat's einfach nicht abgeholt irgendwie, obwohl trotz Katzen. Aber irgendwie werden mir die Katzen auch ein bisschen zu negativ dargestellt. Weißt du, das ist, ich würde mich freuen, wenn ich in einer Plage von Katzen leben würde. Bitte beiß mich, ich will mich auch in eine Katze verwandeln.
Ich habe mir hier ein Bild rausgesucht, weil ich glaube, es wird der Maxi sehr feiern, weil wenn das keine Alien-Anspielung ist, dann weiß ich auch nicht.
Ja, das ist ganz klar eine Alien-Anspielung. Das, die Frau bin übrigens ich. Ich habe eine Katzenhaarallergie und ich würde ganz genauso reagieren. Weil ich weiß, sobald sie mir ins Gesicht schmust, bin ich einen Marathon gerannt. Dann kann ich mich zu nichts mehr zu gebrauchen. Es
gibt nichts Schöneres.
Ja. Du kannst
aufwachen mit einer nassen Katzennase im Gesicht.
Ich lese zurzeit Undead Unlocked. Erscheint auch bei Carlsen. Da haben wir aber schon drüber geredet. Der hat mich überrascht, weil da auf einmal Sachen passiert sind, die ich so überhaupt nicht erwartet habe. Das ist auch so ein, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen so ein Oldschool Shonen, der sich so ein bisschen in unsere Zeit verirrt hat, weil er nicht so auf dieser Jujutsu Kaisen Demon Slayer Welle schwimmt, sondern so ein bisschen mehr sowas von, weiß ich nicht, die hier Hunter x Hunter hat oder von, vielleicht auch von Shaman King, so, keine Ahnung, so ein klassisches Magiesystem, und ich kann gar nicht so richtig sagen, was daran so klassisch ist, aber ich find's geil.
Echt? Ich habe dem Ganzen noch nie eine Chance gegeben, aber meine Redakteurin hat ihn mir empfohlen. Vielleicht, weil sie ihn betreut, das kann sein, aber ich habe dem Ganzen noch nicht probiert. Ich finde, der Protagonist sieht irgendwie kacke aus und das
hört mir ein
bisschen ab. Ist so? Der sieht mir, ich kann es nicht mehr beschreiben, warum. Irgendwie taugt er mir nicht.
Ja, nee, kann ich auch verstehen. Ja, fühle ich komplett. Aber die Story ist tatsächlich ziemlich überraschend, weil du halt denkst so, okay, ist schon, ich kann mir schon vorstellen, was passiert, und dann passieren eben Sachen, wo ich denke, okay, das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet, geil, mach weiter.
Der läuft ja auch recht lang schon, oder? Er hat auch schon 15 Bände oder irgendwas.
Ja.
Der hat einiges hier in Deutschland schon.
Der geht, glaube ich, demnächst auch zu Ende in Japan. Was sagt Wikipedia? 21 Ausgaben gibt's aktuell.
Ja, krass. So und scheiße kann er nicht sein.
Nee, der ist gut. Also
21 Ausgaben hat.
Wenn man so ein bisschen auf so klassisch Hunter-Hunter-mäßig, ich kann es nicht genau nachmachen, aber vom Feeling, oder sagen warum, aber vom Feeling her, wenn man auf sowas steht.
Ja, tendenziell mehr als auf moderne Shonen. Bei mir zumindest.
Das kann ich nachvollziehen. Die haben sich schon irgendwie auch verändert.
Shonen?
Ja.
Ja, einerseits finde ich es gut, weil sie irgendwie brutaler geworden sind. Das mache ich. Ja. Dass sie nicht mehr so hinterm Berg halten und alle irgendwie nur gut, die waren früher auch brutal, so. Die Animes waren meistens so ein bisschen abgeschwächt noch, aber ich mag schon diese sturere Gewalt stellenweise. Was ich aber nicht mag, und es kommt halt wieder jetzt mein visueller Tick durch, da habe ich mich von guten Zeichnungen immer überzeugen lassen, die Geschichte kann pure Rotz sein und ich bin einfach so ein primitiver Mensch und denke mir, Wahnsinn, ist das schön gezeichnet. Toll. und der Anspruch liegt halt bei vielen gar nicht mehr so auf guten Zeichnungen, habe ich das Gefühl.
Ja.
Und das, da tue ich mich dann einfach schwer mit, weil ich einfach, mir ist es lieber halt, gute Zeichnungen zu enjoyen als eine gute Story. Und deswegen tue ich mich damit vielen einfach schwer. Zu wahrscheinlich auch dadurch ganz vielen Geschichten irgendwie Unrecht, weil ich die gar nicht erleben werde oder die gar nicht so neutral erleben kann. Sagen wir es mal so.
Dann habe ich ja, da ist halt eine andere Präferenz.
Ja. Da habe ich da jetzt, da müssen wir drüber sprechen. Und zwar, da haben wir Maxe vor, oh Gott, wann waren wir zusammen auf dem ersten Comic-Salon? Der ist alle 2 Jahre.
Ja.
Dann müsste das hier schon vor 4 Jahren gewesen sein. Da hast du mir...
Nee, das war 22. Alter Mann.
Ah ja, stimmt, Entschuldigung. Egal, auf jeden Fall ewig her. Da hast du mir von Spy Family erzählt. Und wenn Maxe mir von Mangas oder Animes erzählt, die gut sind... Dann erzählt er sehr oft und gefühlt feiert er immer alles raus und sagt, das würde dir auch gefallen. Und dann schaue ich mir die Sachen an und denke mir, ja, das sind so Maxi-Sachen.
Ja, ja.
Und dann kann ich ihm mal zeigen, falls es jemand nicht kennt, gibt es aktuell Band 11. Was heißt, ich habe mich mal dann mit dem auseinandergesetzt und ich fand es witzig, ich fand es genial. Wenn ihr es nicht kennt, kurz umrissen, da geht es um einen Geheimagenten und um eine Killerin. Und beide machen quasi ihren Job verdeckt und aufgrund von Geschehnissen gehen sie eine Scheinehe an. Beide wissen voneinander nicht, was sie wirklich beruflich machen und sie adoptieren eine Tochter, die Gedanken lesen kann und die ist die einzige quasi, die Bescheid weiß und die setzt auch alles dran, dass diese Familie zusammenhält. Und dann gibt es natürlich ein großes Ziel, dass die sich mit so einem Typen anfreunden muss, mit dem Mitschüler, damit der Pfarrer halt an den Pfarrer rankommt, an den anderen Pfarrer rankommt, kurz gesagt. Und ich finde, das funktioniert super charmant. Die Geschichte ist sehr gut, aber und ich glaube, es funktioniert deswegen für mich auch nur so gut, weil diese Zeichnungen so einfach sind. Also ich glaube, wenn du hier was fürs Auge willst, dann hast du verloren.
Aber gut, die sind gut. Ich mag die schon.
Ja? Ja?
Ich finde die Zeichnungen super gut, ja. Das finde ich super gezeichnet, Spy Family. Auch deswegen stehen bei mir, glaube ich, 9 Bände im Regal da. Ich finde die Story nicht mal gut, aber also mich hat's einfach nicht abgeholt. Ich habe mir das nur geholt wegen Anya, weil ich Anya super finde. Aber wer tut es nicht? Die carries halt wirklich extrem viel. Und deswegen stehen die da und die Zeichnungen finde ich super. Also was ich eher nicht mag, ist halt so, stellen wir so plumpe Zeichnungen wie jetzt eben bei Chainsaw Man oder so. Das check ich einfach nicht. Ich glaube, da bin ich einfach zu beschränkt. Ich mag die Kurzgeschichten von Fujimoto total gern und ich habe Chainsaw Man auch gelesen bis Band 12, glaube ich, bis zum Ende des ersten Teils. Band 12 steht da, ich sehe es gerade nicht von hier. Weil es so groß ist, das Regal, sehe ich es gar nicht von hier. Ich weiß es gar nicht, ich glaube Band 12 war es. Und tat ich mich einfach schwer. Oder tue ich mich wahrscheinlich immer noch schwer.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Das ist jetzt auch nicht irgendwie...
Ich will es auch nicht als Kritik wenden. Das liegt rein an mir. Also das ist ein Mii-Problem. Und das finde ich schade, dass ich halt so auch nicht viele Geschichten enjoyen kann.
Nee, ich verstehe das, aber Chainsaw Man ist teilweise sehr, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen skizzenhaft gezeichnet, das passt auch nicht ganz, aber es ist jetzt halt nicht so super detailliert. Es ist relativ rough. Und was Fujimoto aber drauf hat, ist so Action schnell zu machen, also so Speedlines, dich von einem Panel zum nächsten zu bringen, das hat er drauf wie kein zweiter und das da
Lesefluss du durch. Ja. Lesefluss gibt's gar nichts. Also wer bin ich, um sowas angreifen zu dürfen? Deswegen da keine Chance. Aber rein zeichentechnisch tue ich mich einfach schwer.
Hast du Gachiakuta gelesen? Das ist erschienen bei Ultraverse.
Das wäre mein Geheimtipp gewesen. Ich liebe es, wirklich. Das sind unglaubliche Zeichnungen und die Action, die kommt so geil rüber. Das ist ein bisschen eine befremdliche Welt, wie man spricht, also mit CH, Gachiakuta.
Gachiakuta.
Ah, ist das der, wo du immer sagst, du weißt nicht, wie du mir den verkaufen sollst?
Ja, das ist so einer, das ist...
Brutal, gar nicht.
Okay, dann Dominik, verkauf ihn mir.
Ja. Ich kann es machen. Habe ich jetzt erst auf Stand aktuell, deutschen Stand aktuell gelesen. Geht's darum, ich will nicht die Geschichte sehen, ich will dir das erzählen, warum es geil ist. Weil es eine Welt ist, die abgefuckter nicht sein könnte. Das ist eine literally Müllhalde. Ja? Ja. Unser Protagonist ist eigentlich eine absolut verlorene Seele. Von Anfang an. Und lernt andere verlorene Seelen in dieser Müllhalde kennen. Und dann entsteht pure Action. Action, wie du sie wirklich selten im Manga so perfekt umgesetzt gezeichnet siehst. Wirklich. Da sind Perspektiven drin, die sind so geil dynamisch. Das ist perfekt. Mhm. Das ist nicht überspitzt. Das ist genau on point. Genau im richtigen Moment. Rougher Strich, klarer Strich. Immer so eine gute Mischung. Fisheye-Perspektiven ins Gesicht, da wo du denkst, fuck, Alter, Emotionen pur, Wahnsinn. Wahnsinn. Coole Outfits, coole Welt. Ich finde die Dialoge auch passend, die Monster sehen gut aus. Ist wirklich. Und ich bin kein Shonen-Fan, ich sag's nochmal, ich bin kein Shonen-Fan, aber mich hat das Ding zu 100% abgeholt.
Bring mir mal Band 1 mit.
Ich bring dir am besten gleich ein paar mehr mit, weil ich finde, also das stimmt alles, was der Dominik gesagt hat. Und auch vor allem diesen Drip, den die haben, wie die aussehen. Boah, also der Style ist komplett geil. Und auch diese Zeichnung, gerade diese Fisheye-Lenses, die mag ich auch ganz gerne. Das kommt
so schwer auch drin.
Das glaube ich sofort. Ich achte natürlich immer sehr auf die Geschichte und ich finde es als Geschichte wahnsinnig schwer zu verkaufen, weil das keine Geschichte ist, die sofort einen Kickstart hinlegt, wo ich dir eine Hook geben kann. Nee, null. Ja, und dann wie viele Bände gibt's? 8, glaube ich, im Deutschen oder 9?
Ich glaube 8,
ja. Und ich habe keine Hook gefunden, wie ich das dem Martin hätte gut verkaufen können, obwohl ich weiß, dass es geil ist. Aber jetzt hast du es ja getan und dann bringe ich dir, die ersten 3 Bände bringe ich dir mal mit. Also das ist schon, verdammt lecker.
Ab Band 3 geht's richtig, geht's wirklich los. Band 1 ist, aber finde ich trotzdem ein guter Einstieg, aber da passiert noch wenig Action, sondern du lernst einfach die Welt und unseren Protagonisten so ein bisschen kennen,
ja,
in was der jetzt im wahrsten Sinne des Wortes reingeworfen wird. So. Ist wirklich kein softer Einstieg. Da geht's gleich los. Du wirst gleich in was reingeworfen, wo du erstmal nicht weißt, wie soll ich mich jetzt hier zurechtfinden? Und das ist ja genau irgendwie auch die Kunst, die das Werk schafft. Das schafft's, dieselben Feelings bei dir irgendwie hervorzurufen, wie bei unserem Protagonisten. Also bei mir ging es irgendwie so, als der dann in dieser Müllhalde sozusagen landet, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aus welchen Gründen auch immer, wusste ich auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Weil ich habe ja schon zeitenweise vorher eine andere Welt kennengelernt. Und ich fand die andere Welt schon cool und plötzlich ist der woanders und ich habe mich wirklich so ein bisschen verloren gefühlt. So ein bisschen so, fuck, was passiert jetzt hier? Und dann geht's halt los. Dann geht's halt gleich los. Also es ist mega. Wirklich gut.
Das trifft.
Ich bin kein Shonen-Fan. Ja.
Das trifft's aber tatsächlich ganz gut, weil du diese Welt ist so anders, dass du nicht einschätzen kannst, was da als nächstes passiert oder was für Figuren auftauchen. Und es gab so einige Stellen, und das ist wahrscheinlich das höchste Lob, was man von mir kriegen kann, die waren für mich so richtig Jojo-esque beim Kampf, so richtig diese Energie, diese super Geschwindigkeit. Super geil
choreografiert.
Ja, unfassbar. Das ist,
Darf ich noch einen Punkt sagen, den ich meine, mit meinem Analysehirn analysiert zu haben? Ich habe das Gefühl, warum das bei mir, glaube ich, so gekickt hat auch, weil es mal ein Werk ist, das gar nicht versucht, dir die Welt nahbar zu machen. Hear me out. Jedes Mal, wenn du in eine Fantasiewelt kommst, Beispiel One Piece oder so, ich vergleiche es einfach mit wahrscheinlich dem größten Shonen, den es gibt, sind die Welten an bekannte Welten angelehnt. Du findest Bezüge dazu. Du schaust dir Alabaster an und denkst, ah, okay, sowas hat man schon irgendwie mal gesehen, so ein Konzept in der Richtung. Nicht genau so, aber in der Richtung. Überall sind so kleine Ecken dran, wo man sich so festhalten kann. Und da nicht, da ist weder die Welt, die du am Anfang kennenlernst, für mich greifbar, noch die Welt, in die er dann kommt. Da gibt es dann nur so Mini-Elemente, wie das random einfach Autos da unten gibt. Was ich aber cool finde. So, ja. Aber da gibt es nur kleine Elemente, an die man sich krallen kann. Und diese kleinen Elemente finden fast nur innerhalb der Gruppierungen statt. Die Welt ist immer noch nicht greifbar für mich, sondern nur innerhalb dieses Circles, den du kennenlernst und auf den du dich als Leser sozusagen auch ein bisschen verlassen musst, weil das so dein einziger Ankerpunkt ist, was du greifen kannst, vom Gefühl her. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Weil selbst die Klamotten sind in keinster Weise alltagstauglich. Niemand läuft so rum. Ja. nicht mal im Ansatz. Ja.
Das denken sich die Leute auch immer, wenn sie mich sehen.
Ja. Ja. Da sprichst Gott sei Dank mit dem Richtigen, ja.
Aber ich bin gespannt.
Das stimmt, Fall.
Ja. Ich habe jetzt so eine Erwartung an diesen Manga. Ich denke mir, okay, es ist wohl irgendwie groß, dynamisch, schnell. Muss aber sagen, irgendwie, ich bin zurzeit raus aus so einer Shonen-Phase. Wir haben neulich eine Folge zu Shonen gemacht, da haben wir rausgefeiert, weil wir feiern Shonen halt schon seit immer. Wenn Manga, dann Shonen. Aber irgendwie in den letzten Monaten bin ich auf sowas wie Gannibal oder was haben wir hier noch? Dominik, ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Auch so ein Thriller.
Ja, ist doch derselbe wie von, also derselbe Autor wie von Killer Inside, oder?
Ja, genau, genau. Sowas brauche ich. Ich brauche Boys Run the Riot, ich brauche Crossing Borders, ich brauche halt Menschen, ich brauche Emotions und so und weniger Kampf. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch heute früh, Entschuldigung, Jujutsu Kaisen Band 9 angefangen. Und irgendwie kann ich das nicht mehr.
Ja, aber das kannst nicht. Da muss ich dir jetzt unterbrechen.
Okay.
Das kannst wirklich nicht vergleichen. Also das kannst du nicht vergleichen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass eins schlecht oder eins besser ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass bei Gachiakta stumpf um Kämpfe geht.
Nee.
Da kommen Emotionen rüber. Ich bin wirklich in den Hauptcharakter invested und ich war schon lange nicht mehr in einen Shonen Protagonisten invested. Ich finde die Protagonisten in Shonen immer scheiße. Ich finde es bei One Piece kacke, ich finde es bei Naruto kacke, ich finde es selbst bei Shaman King kacke. Ja, ich finde Naruto scheiße und ich finde Ruffy auch kacke. So, jetzt ist es raus.
Oha, das wird für die Werbung der Folge hergenommen,
diese ja, Aussage. Ja, das gerne. Nee, ich finde, kacke ist ein übertriebenes Wort, aber ich finde meistens Seitencharaktere oder Nebencharaktere immer interessanter.
Hm.
Shaman King finde ich Ryo am besten, finde ich teilweise die Antagonisten am besten. Ich finde Anna gut. Charaktere, die immer wieder frischen Wind reinbringen und die Geschichte vorantreiben. In die Geschichte, in die sich unser Protagonist sozusagen fallen lässt. Ich finde, oftmals sind schon in die Protagonisten so ein bisschen generisch und so ein bisschen Mittel zum Zweck. Mittel zum Zweck für den Leser oder die Leserin sympathisch zu sein und die zu hooken. Und wenn ich das Gefühl habe, ich sollte was tun, das ist wahrscheinlich auch ein Mii-Problem, fällt mir gerade auf, dann mache ich es nicht. Ja, weil ich will selber drauf kommen. Ja, liebe Grüße an mein Studium. Ja, vielleicht hat es das ein bisschen verkompliziert, diese Einstellung. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Also, ich will mir nichts vorkauen lassen. Aber Gachiakta, da fand ich den Protagonisten am Anfang auch kacke, aber war relativ schnell emotional in ihn invested, weil das ein kaputter Typ ist. Der ist nicht clean. Der ist nicht nett. Der ist einfach kaputt. Der hat Päckchen zu tragen. Und das finde ich gut.
Ja. Ja, er ist sperrig, das stimmt schon, ja. Es ist kein typischer Shonen-Protagonist.
Das finde ich zum Beispiel bei Chainsaw Man mit das einzig Gute, dass es kein greifbarer Shonen-Protagonist ist. Der ist relatable, aber auf eine ehrliche Art und Weise. Weil er einfach menschliche Bedürfnisse hat. Der hat nicht den Traum, die Welt zu retten. Der will einfach chillen, so. Weißt du? Also, das ist chillen, aber der will halt einfach, ja, ich will es nicht aussprechen, ja. Wir wissen alle, was er will. Und dann verändert er sich. Dann verändert er sich was, dann kommt langsam einfach Tiefe rein in Denji.
Ja.
Und das finde ich gut.
Das fand ich auch gut. Ja. Wenn du irgendwie nur Möpse anfassen willst und dann hast du das Ziel erreicht, und was ist denn dann dein nächstes Ziel? Das fand ich am interessantesten, ja.
We've all been there. Ja. Du fieberst die ganze Pubertät lang drauf hin und irgendwann ist es dann da und dann merkst du, es hat sich wirklich bis auf diese paar Minuten lächerliche hohes Selbstbewusstsein hat sich nichts verändert. So. Ich bin immer noch im selben fucking Kinderzimmer. So. Wie, ich bin plötzlich nicht cool.
So. Dann musst du ein neues Ziel suchen. Ja,
und dann suchst du die neue Quest raus. Und das ist relatable. Das finde ich gut. Aber die Welt retten war nie ein Anspruch für mich.
Will ich gar nicht. Das ist zu abstrakt. Ja, stimmt schon.
Ja, ich gehe gern mit der unter. Bin ich völlig fein mit.
Ja. Kennst du diesen Manga, Das fremde Mädchen?
Nein.
Das ist erschienen bei Tokyo Pop. Und ich gehe gar nicht auf die Story drauf ein. Aber ich meine, das könnte dir gefallen. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle, da kommt so ein Bürger, ich nenne es mal Geist. Oder da gibt es so ein, wenn ich dieses Cover mal näher zeige, so ein da sieht man die beiden jetzt so von hinten, so einen Doktor, das ist so ein Gehörnter. Und das ist ein Märchen, würde ich fast sagen, mit einer richtig geilen Story. Am Ende hat es ein bisschen das Lost-Problem, weil man nicht ganz checkt, wie es zu Ende geht.
dann werde ich gleich zweimal nicht checken.
Also aber wir wenn die Zeichnungen schön sind, passt es.
Ja, hey, sign me in. Der sieht super aus. Sieht wirklich gut aus.
Und das, da hatten wir, zum Glück habe ich das mit meiner Freundin parallel gelesen und dann konnten wir am Ende nämlich drüber sprechen und uns gegenseitig verwirren, so wer hat es jetzt verstanden, aber das macht nichts, weil bis dahin sieht es wunderschön aus, das haben wir rezensiert, wer möchte, kann hier irgendwo hinklicken, da wird es stehen. Checkt es aus, weil das sieht gut aus und hat bis Band, lass mich lügen, Band 9 oder so, richtig Hammer, ich habe fast geheult. Eine richtig geile Story.
Wie viele Bände hat der? 9?
Warte, ich habe hier den letzten, ich glaube 11 sogar, ja, 11 hat der.
Boah, okay.
Ja. Also ja, da gibt's Bilder, die sehen richtig geil aus.
Sehr, sehr, sehr gern. Gucke ich gerne rein. Hoffe ich, dass sie irgendwann mal bald drankommen.
Und bevor der Max uns rausschmeißt, will ich euch noch schnell einen One-Piece-Moment zeigen, den ich auch rausgesucht habe. Da werdet ihr
bei der Lage... Aus welchem Band?
19.
Oh ja. Ja, bin ich gespannt.
Einfach so tun, als würdest du wissen, welcher das ist, ne? Oh ja.
Ey, One Piece Bände 1 bis 25 kenne ich auswendig.
Wirklich. Hier übrigens mein schönes Lesezeichen von Jack Sandman, Hellfire and Hellwater. Einfach mal auschecken. Und zwar.
Ja, Klassiker. Nice.
Ich weiß noch, wie ich 14 war. Bei meiner Oma in Polen gehockt, Mangas mitgenommen, diese Szene gelesen und gelacht wie ein Blöder. Für die, die es nicht wissen, da herrscht gerade Halligalli, die sind gefangen und Ruffy fällt nichts Besseres ein, als eine Sanji-Imitation zu machen.
Ja. Ist so gut.
Die sind richtig gut. Ist mir nur so da eingefallen, wollte ich euch zeigen.
Ist, glaube ich, auch der Käfig, glaube ich, ist auch aus Seestein, oder? Und da gibt es auch diese Szene, wo Ruffy so nach vorne stürmen und sich so an den Käfig klammern und so, ah, Crocodile und dann bricht er gleich so zusammen und flappt schon zurück und ich glaube, es passiert noch ein, zwei Mal zusätzlich und er checkt halt einfach immer nicht, dass es halt Seestern ist und dass dann ihm die Kraft ausgesaugt wird. Das ist super.
Ja.
Er ist halt nicht im Kopf intelligent, er ist emotional intelligent. Das ist okay.
Ja, das, ich würde jetzt auch nicht, also ich glaube, es war vorhin ein bisschen übertrieben, dass ich gesagt habe, ich finde ihn scheiße. Er hat seine Momente, aber ich bin Fan von anderen Charakteren, mehr Fan von anderen Charakteren. So. Für das Werk ist er wahrscheinlich der perfekte Protagonist, weil du brauchst jemanden, der die Eigenschaft hat, Leute um sich zu scharren. Weil ansonsten wirst du nie eine Piratenbande eröffnen können, wenn du nur alleine bist. So. Deswegen ist der schon der perfekte Protagonist.
Eins muss ich noch von euch wissen. Auf welchem Band wartet ihr?
Max, Manga. Du? Ich muss überlegen.
Ja, fang du mal bitte an.
Was ich mir, also ich warte nicht drauf, ich habe ihn schon gekauft, der liegt noch eingeschweißt. Hinter mir habe ich so ein Wägelchen, das ist sozusagen mein Sub, auch wenn ich dieses Wort hasse. Und da ist Gannibal Band 9 eingeschweißt. Und den werde ich mir morgen früh gleich sowas von reinpfeffern. Ja, da bin ich gespannt drauf.
Ich kann dir sagen, ich kann euch sagen, auf was ich mich jetzt freue. Golden Kamuy geht jetzt so langsam aufs Finale zu.
Da ist jetzt auch da der kommt jetzt 29.
Ist er schon draußen?
Der ist 29, schon draußen.
Ich glaube 31 gibt's. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das noch zu Ende geht, weil das war auch ein absolut wilder Ritt, den man jedem empfehlen kann.
Ja.
Tja, und ich blick immer noch völlig völlig ideenlos. Die obvious answer wäre natürlich jetzt, wenn Crossing Borders Band 3 erscheint, da freue ich mich natürlich wahnsinnig drauf.
Da warte ich auch drauf, da bin ich gespannt.
Nee, aber das will ich nicht sagen.
Ansonsten hätte ich noch den hier, den haben wir, den werden wir noch rezensieren, das erscheint. Da kommt der nächste Band erst im Oktober. Versus, wenn ihr es nicht auf dem Schirm habt, von den One Punch Man Machern. Herrlich, geniale Idee. Ein Twist in der Mitte des Buches, den seht ihr nicht kommen. Und am Ende wird das Ganze gewaltig groß. Da habe ich auch Bock drauf.
Boah.
Boah, ist das schwer, hey. Boah, das ist echt eine Rauschmeißer-Folge. Am liebsten würde ich jetzt auflegen und gehen. Also, ich tue mich echt schwer. Auf was warte ich? Oder was wäre die Frage, auf welchen Manga warte ich? Auf
welchen
ich
Band grad? Du wartest, ja.
Welchen Band ich warte? Ja, was lese ich denn? Ich mache jetzt gerade ein Reread, das ist echt schwer. Gannibal 9 ist ein guter Take, aber ich muss natürlich was anderes sagen. Dann. Wisst ihr, was ich mache? Ich mache es so, wie ich es immer mache. Muss der schon angekündigt sein?
Keine Ahnung. Wenn du was verraten darfst, dann verrat.
Nee, ich verrate gar nichts.
Okay.
Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis. Ich warte auf das neue Werk von Daniel Eichinger. Wie immer, wann immer das kommt, aber ich bin mir sicher, dass ich mich darauf freuen werde. So.
Grüße gehen raus an Daniel Eichinger.
Genau,
ich glaube, ihr seht es da. Hier sein Autogramm habe ich an der Wand hängen und Dominik, da ist deins.
Das ist, das fühlt sich echt beschämend an, daneben zu hängen, aber das freut mich.
Hat dich eigentlich unser Null-Button erreicht?
Am Comic-Salon?
Ja.
Ja, der hat mich erreicht. Okay. Weil ich dachte, es ist gerade so, hey, per Post oder was?
Fuck. Nee, nee.
Nee, der hat mich erreicht, ja.
Sehr schön.
Ich habe so eine, dass ihr auch wisst, wo der ist. Ich habe so eine Kiste im Keller. Da packe ich alles rein, was während meiner Karriere sozusagen passiert. Irgendwelche Zeitungsartikel, Bände, Autogrammkarten, die unterschiedlichsten oder so. Shikishis von anderen Autoren und Autorinnen, die ich irgendwie gesammelt habe, die packe ich alle da rein. Und dann habe ich irgendwie diese romantische Vorstellung, dass wenn ich irgendwie in 30 Jahren das alles mal durchgucke und auf eine Zeit zurückblicken kann und mir hoffentlich dann denke, krass, du hast zumindest das Maximum für deine Möglichkeiten rausgeholt. Und da hängt er auch drin. Was heißt, hängt drin? Liegt drin.
Nice. So. Und ja. Dann widmest du dich Crossing Borders Band 30.
Nee, Crossing Borders ist abgeschlossen. Ich widme mich dann.
Ich muss jetzt irgendwas sagen, was ich von dir kenne.
Kommt noch was Neues. Sagen wir es mal so.
Lauter Ankündigungen. Und ich muss sagen, du und der Daniel Eichinger, ihr seid beide nice Dudes. Also ihr hängt auch bei mir nebeneinander.
Das freut mich sehr. Wie gesagt, Daniel ist auch so ein Typ, einfach so, ich mag das Wort talentiert nicht, aber ich weiß nicht, wie es einfach wahnsinnig begabt, unfassbar fleißig und halt einfach auch ein total bodenständiger, netter Mensch.
Ja.
Und ja, das, was soll man sagen, es ist leicht, Leute zu hassen, aber es ist echt, es motiviert extrem, wenn man sich denkt, krass, dass sowas nicht nur er, sondern eben auch alle anderen deutschen Autoren und Autorinnen irgendwie, dass so ein krasses Level einfach mittlerweile da ist und motiviert dann natürlich einfach weiterzumachen und einfach versuchen, besser zu werden, sich nicht auf den Lorbeeren, wenn es die überhaupt gibt, auszuruhen.
Und du gehörst dazu, du darfst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen.
Ja, also. Natürlich gehöre ich dazu, aber wenn man selbst, ich finde es schon komisch, wenn ich jetzt sagen würde, müsst alle Crossing Borders lesen, so, weil es die krasseste Geschichte ist, die ich jemals erfahren habe. So, nee, das ist mir auch bewusst, aber es ist eine Geschichte, die ich halt gern erzählen wollte. Und wenn es dann Leute in mir bewegt, dann ist es fantastisch.
Checkt's
das
aus.
Das war mein Kater, glaube ich.
Meiner wurde nämlich auch gerade laut. Jetzt haben wir schon eine Stunde 20, es wird dann zu Zeit.
Ich habe auch gerade schöne warme Gefühle im Bauch, das ist jetzt ein gutes Ende.
Das ist sehr schön. Jetzt wird nach dem ganzen Rant von vorhin, das tut mir leid, das
machen wir
die Emotionen durch.
Hey, welcher Rant denn?
Über jeden schonen Protagonisten, den es da draußen gibt.
Ach so, der ist. Dominik Jell, danke, dass du da warst. Ihr habt gehört, ihr habt gesehen, Crossing Borders. Ich glaube, zum Release der Folge ist Band 3 schon draußen. Wenn nicht, dann erscheint er bald darauf.
Ich glaube, am Gerne 2. Lesen. Oktober ist offizieller Veröffentlichungstermin. Und dann kommt
es
am besten,
ist es noch nicht draußen.
Die Woche vorher, aber glaube ich, wird schon in vielen Buchläden oder so unterwegs sein.
Auschecken. Nee, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Bestimmt nicht das letzte Mal.
Nö, ich ja, hoffe ich nicht. Hat voll Bock gemacht.
Immer. Immer. Also jederzeit, wenn über Manga gequatscht wird, können Sie jederzeit Bescheid geben.
Wir können das jederzeit wiederholen. Dass die Themen gehen uns nicht aus.
Weißt du, spätestens nicht. Im Dezember.
Ah,
wenn's dann, gut. Wenn es dann macht, ja.
Stimmt, krass.
Ja, das wäre doch eigentlich, was wir mich tätowiert.
Lesen und lesen lassen, live auf Twitch Ausflug.
Ja. Ich glaube, dann redet Ausflug. Der Martin aber nicht viel.
Nee, ich
glaube, wir müssen die Show schmeißen.
Dann müssen wir umso mehr carryen. Das hilft dann nicht. Aber vielleicht sollte ich mich auf was anderes schützt. Konzentrieren. Das ist ein valider Punkt in meinem Kopf.
Das wäre ganz nett, ja. Maxi, wann kommt die nächste Folge?
Die nächste Folge kommt am 25. September.
25. September ist ja bald. Dann hinterlasst uns Feedback, wo ihr Feedback hinterlassen könnt. Abo, Glocke aktiv und wie das alles heißt. Wir freuen uns da mega drüber. Checkt Daniel aus. Gibt es auf Instagram, gibt es auf seiner eigenen Homepage, gibt es in seinem Tattoo.
Du meinst den Dominik, nicht den Daniel.
Oh Gott, wir haben so viele.
Die fangen beide mit D an.
Ja, aber checkt trotzdem auch den Daniel aus.
Checkt den Dominik aus. Sein Tattoo-Studio im Dingens in Freising, richtig. Und
Nico Mata.
Ja.
Genau.
Instagram, genau. Alles vorhanden. Findet ihr in den Shownotes. Und wir sagen auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüssi, vielen Dank euch.
Ciao.
Okay, wir erlauben uns einen Spaß. Ich möchte zuerst Dominiks Antwort hören und dann Maxi seine Antwort. Dominik, wir sind beim Thema Hausarbeit. Was findest du schlimmer? Spülmaschine ein- und ausräumen oder Waschmaschine abhängen, nee, auf- und abhängen? Was ist schlimmer?
Du meinst die Wäsche, die Waschmaschine
ja, laufen genau.
Nicht auf.
Was ich schlimmer finde?
Ja.
Da ich ein pragmatischer Mensch bin, immer das, was für mich länger dauert, und das ist Wäsche.
Echt?
Und deshalb gehe ich mit Spülmaschine ein- und ausräumen. Ja, weil ich kann tatsächlich aus irgendeinem Grund relativ gut mit heiß umgehen. Also ich spüre das Gott sei Dank nicht so. Und kann die Spülmaschine so instant, wenn sie fertig ist, einfach ausräumen. Das macht gar nichts. Also ich ist nicht so, fuck, ist die heiß so. Nee, das geht alles gleich. Das ist schon okay. Und dann ist es einfach erledigt. So, die piepst, dann stehe ich auf. 3 Minuten später habe ich wieder frisches Geschirr. Und bei der Wäsche, da muss ich in den Keller runter zur Waschmaschine. Und dann muss ich da die Wäsche holen. Und dann muss ich sie aufhängen. Und dann muss der gucken, dass sie ordentlich hängt. Wenn ein Teller, der steht halt dann da drin im Regal. Ja, so, solange du es nicht kaputt machst, ist alles gut gegangen. Und bei der Wäsche, wenn du sie halt falsch aufhängst, dann ist es halt verknittert oder so. Und Socken zusammenlegen ist auch so. Es ist halt einfach nervig. Es ist einfach so, das dauert einfach. Weißt du? Ich bin ein großer Tennissocken-Fan und dann habe ich halt in der Wäsche 25 Mal dieselbe Socke, bis ich dann am Ende feststelle, es fehlt wirklich eine. So. Verdammt, wo ist die untergegangen? Ist die in die schwarze Wäsche gerutscht? Ist nicht. Dann lege ich die lose Socke rein, stelle fest, fuck, sie liegt noch in der Sporttasche. Die Sporttasche riecht kacke. Wäsche ist einfach nicht mein Ding.
Eine Tragödie. Ja. Bei mir wäre es genau andersrum.
Krass. Aber warum? Also ich kann den Dominik 100% verstehen und kann das 100%ig nachvollziehen, weil das so, ich finde auch so, Wäsche aufhängen ist so.
Das ist voll der Prozess. Das machst du in mehreren Schritten auch.
Ja.
Also du kannst die Wäsche nicht aufhängen und instant einräumen. Du musst ja dann die Wäsche aufhängen, trocknen lassen und dann wird nicht alles gleichzeitig trocken. Dann gehst du immer wieder mal hin. Ah nee, die Unterhosen sind trocken, aber das T-Shirt ist noch nass. So, und dann kannst du es auch nicht in den Schrank hängen, weil dann stinkt der Schrank. So.
Dann habe ich noch eine Frage an beiden. Weil das mit dem Geschirrspüler funktioniert für mich nicht so einfach wie für euch, weil wenn man den ja aufmacht, dann dampfen die Sachen ja noch und die sind ja noch nass. Ja. Stell dir die Schrank nass in den Schrank. Ich gehe überall nochmal mit dem Tuch drüber.
Das kommt ganz klar auf den Teil an, den ich ausräume.
Ja.
Also das Produkt. Also es gibt Sachen, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Plastikschüsseln oder so, so hier diese Shakerflaschen da, ziehen wir sie nicht in der Kamera, da. Da liegt dann ein Geschirrtuch über der Geschirrspülmaschine und dann kommen die einfach heiß aus dem Geschirrspüler erstmal drauf. Damit sie noch, weil die sind immer noch nass. Und das ist keine Zeitersparnis, wenn ich dann erstmal mit dem Tuch da reinpopeln muss mit der Faust und dann tut's irgendwie weh, weil dann haben die eine Kante drin und dann passt die Hand nicht gut rein und so, das will ich nicht. Und in diesen Gittern sammelt sich auch immer noch Wasser, das ist auch nicht gut. Und dann friemelst du. Habt ihr kurze Einschubfrage? Geschirrbehälter habt ihr oben drin als Schub oder als Korb? Wenn als Korb, habt ihr diesen Einsatzdeckel zu oder offen? Sind es bei euch offene Körbe oder habt ihr diese Unterteilung drin?
Früher, aber heute haben wir diesen, wie soll ich sagen, diesen Schub, den man rauszieht, dann kann man das so reinlegen.
Ja, finde ich gut. Ja, finde ich gut.
Weil sonst musst du immer so, das fummeln.
Ja, du fummelst. Ja. Und ich hasse was so. Das klingt jetzt auch falsch, aber ich hasse rumfummeln. So. Weil, kurzes Ding, ich bin teils. Ich habe eine Seite offen und eine Seite zu mit dieser Unterteilung. Und ich stelle Sachen in die Unterteilung rein, die ich dann wieder am Griff nehmen kann und reinlege. Weil ich super unhygienisch finde, mit meiner Hand zum Beispiel oben an den Löffel zu greifen und den dann einfach reinzulegen.
Ja,
finde ich nicht gut.
Ich spüre das.
Das macht, und du kannst den Löffel aber nicht andersrum rein, weil die Unterteilung nicht groß genug ist. Also pack ich den Löffel in den Korb, weil du greifst rein und nimmst es hoch. Beim Schub geht es automatisch, du kannst es am Griff nehmen. So.
Ja.
Aber so diese Deckelchen zum Beispiel von diesen Shakern da, die kannst du nicht lose reinlegen, weil die fliegen dir weg.
Ja.
Also packe ich die in den Korb rein, der zu ist. Aber ich bin zu faul, den zu öffnen. Was eine Millisekunde mehr wäre. Also popel ich meine Finger da so zwischen rein und versuche dann so an diesen Deckel zu kommen. Und dann springt mir der Deckel immer so zwischendrin so. Weißt du, dann drehe ich den so zwischen meinen Fingern und dann ploppt der immer so rum. Und das ist das einzige Nervige dran. An dem Ganzen. So. Und dann lege ich den drauf. Aber ansonsten, die Teller, die kommen aus der Spülmaschine eins zu eins so in den Schrank.
Ja.
Da wird nicht nochmal nachgetrocknet.
Maxi, du kannst das unterschreiben.
Ich kann es unterschreiben. Du hast auch dann eine so eine Arschlochschüssel, wo sich dann unter dem Rand das Wasser sammelt und du weißt, wenn du die umdrehst, dann läuft das Wasser raus. Das ist dann auch so.
Ich habe so scheiß Gläser, die haben so einen dicken Bauch. Die sind oben sehr dünn.
Ja.
Und haben sie so einen dicken Bauch, so einen schweren Stand. Die drehen sich manchmal um in der Spülmaschine, wenn die nicht fest sind.
So da läuft Wasser rein, ja.
Und dann hast du eine Suppe da drin.
Ja.
Und dann ich so, boah, das kann ich nicht verwenden, das Glas, weil das ist bestimmt jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes Kraut und Rüben schwimmt hier in diesem Glas. Ja, das muss ich nochmal neu rein. Und sowas nervt mich dann auch.
Und trotzdem macht ihr es lieber als Wäsche aufhängen.
Ja, hundertprozentig.
Ja, absolut.
Beim Wäsche aufhängen fallen mir noch 5 Gründe ein, warum ich es beschissener finde.
Und daneben wird es auch in die nächste Folge.
Safe.